sparsam sein ist nicht in erster Linie eine nationalökonomische Funktion, sondern eine menschliche Haltung. Ich spare nicht bloß, wenn ich Sparmarken klebe oder etwas in die Büchse tue, auf die Kreissparkasse oder auf die Bank laufe oder meine Prämie abfertige für die Lebensversicherung, sondern indem ich mit meinem Sach behutsam, achtsam umgehe, indem ich nichts verkommen lasse, die Lebensführung in einem mir, meinem Volk, meiner zeitgemäßen Rahmen halte.
Die Redaktionskonferenz heute bei D-Radio Wissen mit Bundespräsident Theodor Heuss zum Weltspartag 1952. Und der hat uns schon auf das Thema von heute hingewiesen. Es geht ums Sparen. Es muss gespart werden. Die Schuldenbremse hat uns vorgeschrieben. Ab nächstem Jahr im Haushalt 10 Milliarden Euro müssen eingespart werden. Wir fragen uns, wie soll das gehen und wie sparen Sie, liebe Hörer? Wie spart man im Privaten? Sparen ist ein schwieriges Problem und eine schwere Herausforderung. Das besprechen wir heute mit Ihnen und mit Manfred Hilling von der Online-Redaktion.
Hallo.
Franziska Zecher von den Nachrichten ist da und Marien Balko bei uns aus der Redaktion, die heute auch sehr viel und auch in den letzten Tagen sich mit Wirtschaftsthemen hier beschäftigt hat, während des Volontariats hier beim Deutschlandfunk auch in der Wirtschaftsredaktion länger stationiert war und auch zu morgen mit vorgeplant hat und dankenswerterweise Musik mitgebracht hat. Da haben wir heute nicht gespart.
Ganz genau. Und ich freue mich sehr, gerade meine Lieblingsplatten ein wenig vorzustellen. Das sind drei.
Das ist sehr gut. Wir haben es gerade eben schon gehört, das hat uns heute auch beschäftigt. Es ist wirklich heute auch einer der Tage gewesen. Franziska, das habt ihr sicher auch in den Nachrichten mitbekommen, wo wieder rumspekuliert wurde, wie spart man?
Also es wurde viel spekuliert, wie gespart wird. Und was noch interessanter ist, höre ich jetzt gerade, dass Weltspartag ist.
Der ist nicht heute, das war nicht, als nein, okay. Ich habe nur gedacht, wir müssen mal irgendwie an den Kern des Sparens rein.
Ich hatte nämlich schon gedacht, interessant, weil dann haben sich dieses Tages offenbar auch Schleswig-Holstein und Dänemark zu Herzen genommen, weil Schleswig-Holstein hat heute im Landesparlament beschlossen, dass sie also diese Schuldenbremse in ihre Landesverfassung einbauen. Mhm. Das ist also das erste Land in Deutschland, das jetzt macht.
Im Bund ist es ja schon in der...
Genau, im Bund ist es schon, aber jetzt müssen eben die einzelnen Länder das noch in ihre Landesverfassungen verankern. Und Dänemark hat heute ein Konsolidierungsprogramm beschlossen, dass in den nächsten 3 Jahren 3 Milliarden Euro eingespart werden sollen. Also es wird überall und an jeder Ecke gespart.
Und überall gestritten darum, wie gespart werden soll.
Überall darüber gestritten, wie gespart werden soll.
Marien, hast du schon irgendwie ein schlüssiges Programm gehört?
ganz spannend war es vielleicht heute mal nach Straßburg zu hören. Da wurde nämlich debattiert, dass doch bitte schön eine gemeinsame Wirtschaftsregierung in der EU installiert werden müsse. Das Desaster, was wir bei Griechenland erlebt haben und was wir vielleicht auch noch bei anderen Mitgliedstaaten erleben werden, da machen sich die Mitgliedstaaten natürlich massiv Gedanken, wie können wir sowas in Zukunft verhindern. Und ein französischer Vorschlag ist eben diese gemeinsame Wirtschaftsregierung, wovon unsere Kanzlerin und unsere Regierung allerdings gar nichts hält. Dazu morgen mehr und später auch hier noch in der Redaktionskonferenz.
Also sparen klingt ja immer, das ist ja wirklich ein Thema, was einen auch im Privaten sehr beschäftigt. Und manchmal denkt man ja auch, das wäre vielleicht möglicherweise genau der richtige Ansatz. Wie macht denn ihr das? Seid ihr gute Sparer? Also, dass man sozusagen mit so einer Rationalität oder Nicht-Rationalität irgendwie vorwärts geht.
Also bisher habe ich eigentlich schon immer versucht zu sparen. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin im Moment am Überlegen, ob das tatsächlich der richtige Weg ist. Weil wenn ich sehe, wie der Euro langsam fällt und es gibt ja immer wieder diese Horrorszenarien, die aufgezeigt werden, irgendwie mit Inflation etc., dann frage ich mich, bringt das Sparen was oder wie viel Geld sollte man vielleicht lieber in einen anderen Wert umsetzen? Also das sind so die Fragen, die mich momentan ein bisschen bewegen.
Zum Thema Sparen und Weltspartag habe ich auch eine ganz schöne Anekdote einzubringen, gerade was mein Volontariat angeht. Wir hatten mal so ein Moderationstraining, wir waren 6 in meinem Jahrgang Und wir mussten auch einen Beitrag zum Weltspartag anmoderieren, der an diesem Tag nämlich war. Und meine Moderation ging ungefähr so, es gibt ja Erinnerungstage und Welttage, von denen hat man noch nie was gehört. Und so einer ist auch der Weltspartag. Ich habe echt nie davon gehört. Ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat, dass ich in der DDR geboren wurde und die ersten Lebensjahre da verbracht habe. Ja. Und meine Kollegin, die fing ihre Moderation so an. Es war jedes Jahr der schönste Tag des Jahres. Ich nahm mein Sparschwein und wir gehen in die Sparkasse und ich weiß nicht mehr genau, ob sie da dann Gummibären für ihre Pfennigstücke bekommen hat. Oder.
Was hat man da so geschenkt bekommen? Man hat tatsächlich, das war wirklich ein Ereignis.
Ich habe immer leere Sparschweine von der Bank geschenkt bekommen. Ich habe die aber irgendwie offenbar nie voll gefüllt, deswegen gab es dann nie den Gegenwert.
Aber das waren so Plastiksparschweine, ne?
So kleine Plastikschweinchen, wo man oben was logischerweise reinschmeißen konnte. Und ich entsinne mich, ich glaube, der ist im Oktober. Können wir da mal ganz kurz gucken?
Das können wir gleich mal weitermachen, genau. Manfred, du und der Weltspartag, erinnerst du dich?
Ja, hervorragend. Ich habe nur gute Erinnerungen an den Weltspartag. Bei unserer kleinen Dorfbank war der nämlich immer mit einer Tombola verbunden. Und ich habe da zweimal den vierten Platz belegen können. Das eine Mal habe ich so ein tolles Ausmalbild bekommen, halt, von dem ich wirklich viel hatte. Ich hatte sehr viel Vergnügen mit dem Ding. Und es ist dann irgendwo im Schrank gelandet, unvollendet natürlich. Aber ich kann mich durchaus an dieses Event Spartag erinnern.
Aber gespart hast du noch nicht?
Damals habe ich natürlich auch fleißig gespart mit der obligatorischen Spardose, das schon. Mittlerweile würde ich aber nicht sagen, oder das mache ich eigentlich schon seit Jahren nicht mehr, gezielt sparen oder bewusst sparen, dass ich monatlich einen Beitrag beiseite legen würde. Ich bin immer ganz froh, wenn ich mit dem, was ich einnehme, so über die Runden komme. Und das scheint mir ja schon auch ein anstrebenswertes Ziel für die Politik zu sein. Das würde ja schon durchaus ausreichen.
Am 31. Oktober ist es übrigens. Wir ziehen ihn jetzt vor den Weltspartag und freuen uns über Hinweise, wie man denn sinnvollerweise sparen könnte, wenn das mit den Schweinchen offensichtlich nicht funktioniert. Was für Anreize müssten geboten werden und wo soll gespart werden im Bundeshaushalt? Und gibt es möglicherweise Tipps, die man so aus dem Privaten kennt, die man übertragen kann? Hilfreich ist ja schon alleine sowas wie ein Dispo-Kredit, ne? Also das ist ja sowas im Grunde genommen, so oder sagen wir mal eine Kreditgrenze, wo man einfach nicht weiter kann, ist ja sozusagen die Schuldenbremse.
Die eingebaute.
Nur in einem andere Dimension. Bevor wir weiterreden, hören wir aber Musik mal reden und... Was hast du uns denn mitgebracht?
Ja, meine aktuelle absolute Lieblingsplatte ist von Broken Social Scene. Das ist eine Combo aus Kanada, so in dem Dunstkreis von Arcade Fire. Die stehen auch mit so 11, 12 Leuten immer auf der Bühne und ich freue mich schon wahnsinnig auf ein Konzert, was die geben werden, nämlich am Pfingstmontag in Berlin, obwohl sie heute Abend auch in Köln spielen. Also wer da noch
wie auch die goldenen Zitronen.
Ja, die goldenen Zitronen, das sind ja eher die Punker, ne? Aber Broken Social Scene, die gehen eher so in die Richtung und Folk. Und den ersten Song von der neuen Platte Forgiveness Rock Record, die gerade rausgekommen ist, hören wir jetzt Sweetest Kill.
Broken Social, ich will mal Flowers sagen, Broken Social Scene, Sweetest Kill.
Ganz genau.
Sehr getragener Einstieg.
Sehr elegisch, aber es geht bei denen auch noch viel schneller, das hören wir dann später. Es war aber mein Lieblingssong, deshalb wollte ich ihn gleich zuerst spielen.
Mit nicht Lieblingsliedern, sondern mit berühmten Liedern geht es jetzt weiter. Aerobic, sag mal Manfred, wie ist denn der Stand so bei den Lösungen? Gibt's schon
es gibt einiges? Schon einige Einsendungen, die habe ich schon geprüft. Es sind die richtige dabei. Wir können es jetzt auflösen.
Dann hören wir es aber erst nochmal. Die Spielregeln sind diesmal diese. Berühmte Lieder, in deren Refrain jeweils ein oder zwei Worte fehlen. Und die fehlenden Wörter ergeben den Titel eines sehr bekannten, wie es hier steht, Kultsongs. Es geht also um ein Musikstück, was sich aus Wörterlücken, aus anderen Textlücken, aus anderen Titeln ergeben. Ich habe es jetzt noch nicht gesehen, ich rätsel mal mit. Bitteschön.
Schicksal wieder uns vereinen. Nobody the big days like these. Nobody the big days like these.
hop's on the way. Wait till our lips have met. And wait till you see that sunshine day. You ain't seen nothing yet. The best is yet.
Also Mama am Anfang von Heinche habe ich noch entziffern können. Manfred, gibst du mir bitte nochmal die Lösung. Und das zweite war, glaube ich, John Lennon. Ah ja, Nobody Told Me. Also beim ersten Lied hat Heinche das Wort Mama ausgelassen. Beim zweiten Song John Lennon, Nobody Told Me. Dann kam Tom Jones, It's Not Unusual. Und dann noch Frank Sinatra, The Best Is Yet To Come. Mama told me not to come. Three Dog Night ist die Lösung. Und Manfred, ich würde sagen, Maren darf die Lösung ziehen.
Genau.
Super, ich bin die Fee.
Du bist die Fee. Ja. Und Franziska, du kannst gerne den Gong bei Bekanntgabe tätigen.
Machst du das jetzt
vorher oder nachher, nachdem du...
And the winner is... Markus Kämpfer. Markus Kämpfer aus Münster. Mama told me not to come.
Und er würde sich darüber freuen,
wenn ein T-Shirt in der Größe L bekäme. Ich muss ja mal sagen, wie ist denn das eigentlich, wenn hier eine Frau gewinnt? Also wir haben nur so Riesenshirts in unseren Schränken liegen. Die größte Größe oder die
da
kleinste
muss man dann
M und selbst die kann man nur als
Schlafshirt anziehen. Das Thema Mode und Größen... Unisex werden wir sicher demnächst auch mal in der Redaktionskonferenz besprechen, da haben wir uns heute schon länger drüber unterhalten. Markus Kämpfer bekommt gerne ein T-Shirt in der Größe L. Es kann im Moment manchmal etwas dauern, weil wir leichte Nachschubschwierigkeiten mit den T-Shirts haben. Die Adresse ist auch dabei. Das ist sehr gut. Gibt es bestimmte Spartypen? Darüber hat sich auch Theodor Heuss Gedanken gemacht und stellt sie hier einmal vor.
Denkt denn ein Spar an die Investitionsbedürfnisse der anderen, der Spar oder der Versicherer? Was will er denn? Er will eine Rücklage für Notfälle und Alter. Ist er ein Pessimist? Ist er feige oder ängstlich? Nein, er ist ein Realist, er weiß, wie das Leben ist.
Theodor Heuss, es waren nicht unbedingt die Spartypen, sondern es ging darum, was für eine Motivation Menschen beim Sparen entwickeln. Wir werden ja gleich über den großen Haushalt sprechen, also über den Bund, der sparen muss. Ich möchte aber kurz nochmal bei uns, bei dem persönlichen Sparen bleiben. Bei mir ist das so, es funktionierte nie. Es funktionierte dann als Kind, wenn ich sehr wenig Geld, Taschengeld, hatte ich nie besonders viel bekommen habe. Da hat es funktioniert, aber sonst funktioniert es echt nicht gut. Und ich frage mich auch immer, was für eine Motivation noch irgendwie da sein müsste. Oder es muss so funktionieren, was weiß ich, monatlich, ohne dass ich darüber nachdenke, geht Geld ab vom Konto.
Also bei mir ist es so, dass immer wenn das die Zahl, die da beim Internetbanking rot ist, also Minus ist, dass mich das echt so beschränkt, dass ich erst gar nicht in die Shoppingzone gehe. Aber sobald da irgendwie ein größeres Schwarz auftaucht, eine schwarze Zahl, dann denke ich so, ja, wozu arbeite ich denn? Es muss mir auch gut gehen und dann gebe ich das Geld irgendwie auch raus.
Also bei mir wechselt sich das ab. Ich habe immer Phasen wieder zwischendurch, da kommt man permanent auf Null oder eben irgendwie ins Minus, wobei ich da immer versuche, schnell wieder zurückzurudern, aber dann kommt man auch ewig aus dieser Nullschleife nicht mehr raus. Ja. Und manchmal schafft man es, ich weiß aber ehrlich gar nicht, was dann passiert, dass plötzlich dann wieder irgendwie ein bisschen Geld irgendwo herkommt und dann funktioniert das. Und dann versuche ich tatsächlich immer für große Urlaube zu sparen. Also das ist so das Einzige, was mich noch motiviert, wobei ich auch ehrlich sagen muss, ich würde auch nie sparen und mich einschränken. Also diese Leute, die dann nur noch von Brot und Wasser leben und nicht mehr weggehen und sich keine CDs mehr kaufen, das wäre dann zu viel des Guten.
Das stimmt, das ist natürlich eine Motivation, für was würde man sparen? Also ich habe noch nie für ein Auto gespart.
Ja, wir müssen das gerade tun, mein Freund und ich. Aber zum Glück ist er ein totaler Sparer und hat ganz viel Geld auf der Kante. Und mein Vater steuert auch was bei aus einer Erbschaft und so. Und das ist gerade super.
Aber für so Sachen wie Urlaub, das kenne ich auch. Also für was ist man motiviert zu sparen?
Genau, ja. Also wie gesagt, bei mir sind es Urlaubsreisen. Aber für ein Auto oder irgendwie so...
Ja,
diese Stereoanlage, für was hat man früher gespart?
Für die Stereoanlage mit den 2 Kassettendecks, damit man von A nach B überspielen konnte und zurück. Also dafür habe ich gespart. Ja, das fand ich großartig früher.
Ja, aber für was hat man sonst noch? Fahrräder? Führerschein.
Führerschein, absolut. Ja, okay. ja, stimmt.
Aber das waren so die großen Motivationskicks, ne? Mhm. Also wenn man sozusagen wirklich was bekommen hat, was auch teuer war, wo klar war, dass man sparen muss. Aber jetzt für zum Beispiel Schuhe würde man nicht sparen.
Nee.
Nee, oder? Man gibt es einfach
raus. Man versucht es dann irgendwie wieder reinzuholen.
Ja. Bei mir hat sich echt noch überhaupt keine Sparmentalität eingestellt, muss ich sagen. Ich bin jetzt zwar auch schon über 30, aber irgendwie dadurch, dass ich Einzelkind war und dass da immer meine Oma und mein Opa waren und meine Eltern, die haben immer gezahlt für die Dinge, die so anstanden. Die haben jetzt echt ein bisschen versäumt, mir das beizubringen.
Ich muss mich ja outen als ziemlich spießig wahrscheinlich, aber ich mache so ein bisschen was wie Zwangssparen. Das ist dieses, dass man irgendwie so eine Altersvorsorge hat, wo man monatlich so und so viel Geld einzahlt.
Das ist das, was ich mache.
Und das ist das Einzige, was ich mache.
Und das beruhigt mich immer wahnsinnig.
Ja, auf der einen Seite beruhigt es mich, aber auf der anderen Seite, jedes Mal, wenn ich dran denke, denke ich mir, meine Güte, und wenn ich mit 40 tot umfalle, dann habe ich auch nichts davon. Also dieses permanente, sich doch irgendwie mit sparenderweise oder mit dem Thema Sparen in Bezug auf das Alter beschäftigen zu müssen, hat irgendwas, ist unsexy, aber
ist
muss
nicht gut
sein.
Für die Wirtschaft. Man sollte das Geld, was man hat, sofort ausgeben. Das ist der beste Ansatz.
Aber es beruhigt die Nerven, ehrlich gesagt.
Ja, also ich weiß, ab einem bestimmten Alter setzt man sich natürlich mit solchen Fragen auseinander. Ich habe selber festgestellt, es beruhigt mich eigentlich nicht. Es ist mir relativ egal. Es ist auch nicht absehbar, was in 20 Jahren mit diesen tollen Anlagen dann passiert. Ob sich das wirklich rentiert, da habe ich immer so gewisse Zweifel. Und ansonsten, ja, irgendwie ich spare überhaupt nicht.
Manfred, du bist ja der Einzige hier, was du ja auch schon selber hier kundgetan hast, der Vater, also ein Kind hat. Hat das was verändert?
Ja, natürlich macht man sich da mehr Gedanken über die Zukunft, als dass man das tun würde, wenn man jetzt ganz alleine wäre. Klar, aber wobei halt, das ist weniger eine Geldfrage. Ich mache mir keine Sorgen darum, dass mein Kind irgendwie in 5 Jahren hungern müsste oder auf der Straße leben würde. Da bin ich mir relativ sicher, dass das nicht passiert. Das sind eher andere Sorgen, die man da so mit sich trägt. Das ist ja die Frage nach einer guten Schule, das ist nach einer Ausbildung, nach der Umwelt. Und das sind deutlich aus meiner Perspektive einfach wichtigere Fragen, als wie viel Geld auf dem Konto ist. Und natürlich auch die Frage, ob sie einfach glücklich ist.
Das hat sich auch echt verschoben, ne? Also, weil du hast das jetzt gerade schon angesprochen, so diese Generation von unseren Eltern. Bei meinen Eltern war es jetzt auch nicht so doll, aber so diese 50er-Jahre-Generation, wo der Bausparvertrag dann irgendwie mit dazugehörte. Ich weiß nicht, ob es in der DDR jetzt irgendwie wahrscheinlich nicht. Aber
da gab es ja nicht mehr Zement zum Beispiel.
Ich bin dir sehr dankbar, dass du den Witz jetzt gemacht hast. Ja, aber so diese Mentalität, dass man wirklich auch sparen und zurücklegen muss. Und wir sind, glaube ich, sitzen hier jetzt am Tisch so zwischen um die Mitte 30-Jährigen. Wir machen uns nicht, also es ist schon eine andere Generation, die, glaube ich, schneller Zeug ausgibt.
Absolut. Also wenn ich daran denke, mein Vater ist früher noch 3 Geschäfte weitergelaufen, um eine bestimmte Sache nochmal für damals noch 5 D-Mark billiger zu kriegen oder sowas, würde ich nie auf die Idee kommen. Frage ist, ob das unbedingt so gut ist, weiß ich nicht.
Wobei halt umgekehrt, diese Geistesgeil-Mentalität gibt es ja auch. Halt im Internet suchen sich die Leute stundenlang irgendwas raus, nur um irgendwo noch 50 Cent sparen zu können. Das gibt es schon noch. Wobei ich muss auch sagen, also mit diese Sparlust oder dieser Spardrang, der resultierte sicherlich auch so einer Existenzangst, ne, die wir in der Form nicht mehr kennen.
Wir jetzt nicht.
Aber nee, die wir Menschen, nicht kennen halt, die unsere Eltern noch kennen. Diese
auch andere Menschen unserer Generation.
Ja,
aber,
natürlich halt, so in gewissen Kreisen macht man sich darüber, glaube ich, wenig Gedanken, dass es auch schnell mal anders sein kann.
Obwohl ich dann eine ganz andere Perspektive habe. Also ich habe eher den Eindruck, wieder als in der DDR Geborene, dass es gerade der Elterngeneration, also eure Eltern, ja viel, viel besser ging und dass die in den 70er, 80er Jahren einfach sich Häuser bauen konnte, der Mittelstand, und dass das ja, da sind wir einfach, als dann die Wende
kam. Aber sie waren gleichzeitig sparsam am Anfang. Genau, also die sind nicht essen gegangen, die haben in kleinen Buden am Anfang gewohnt und die haben irgendwie auch in dem Studium oder in der Ausbildung, was natürlich mit einer größeren Sicherheit und Garantie verbunden war als bei uns, haben aber trotzdem sich ganz schön beschränkt. Also wenn ich irgendwie angucke, meine Eltern, die auch studiert haben, am Anfang in so einer kleinen Bude mit meinem Bruder gewohnt. Das ist sowas, was wir nicht mehr, machen würden. Ja. Und auch essen gehen.
Aber wir kaufen uns auch keine Häuser mehr, oder? Warum? Weil unsere Gehälter auch geringer sind als das, was an Journalisten in den 80er Jahren gezahlt wurde. Das muss man ja auch mal festhalten.
Wir gehen essen.
Dafür haben wir halt kein eigenes Haus. Das ist die andere Lebensqualität. Gut, ich meine, meine Eltern gehen jetzt natürlich auch so. Die haben alles getan für das eigene Haus. Aber diese Bedeutung hat das bei uns offensichtlich nicht mehr.
Aber ich meine, das sieht man doch schon mal. Ich weiß nicht, wie es bei euch war als Kinder, aber wenn irgendwelche Eltern von Freunden kein Auto hatten, dann fand man das total komisch. Und wenn man heute in dem Alter kein Auto hat, ist das völlig normal. Also
das ist eigentlich der Standard fast. Also zumindest, wenn man jetzt in Köln zum Beispiel in solchen
Städten... Ja, oder in irgendwelchen Großstädten.
Genau. Ja. Also, wir hören gleich noch ein bisschen Musik, freuen uns über Rückmeldungen über Twitter oder als Redaktionskonferenz Vorschläge zum Sparen persönlich als auch für den Bund. Woran kann gespart werden? Woran soll gespart werden? In den Bund steigen wir gleich noch genauer ein. Und jetzt... weiter in Musik.
Ja, das nächste Stück, was wir hören, ist von einer dänischen Band, auch eine Indie-Rock-Band, Kashmir. Und aus dem neuen Album Trespasser, hört sich immer irgendwie, das Wort sieht so französisch aus, aber es ist Englisch. Und der Titel heißt Manta Ray.
Wir sind noch da in der Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen. Heute mit Franziska Zecher von den Nachrichten, Marien Balko bei uns aus der Redaktion, Manfred Hilling auch aus der Redaktion online. Ich bin Lena Stark und Franziska, Sparen hat bestimmt, oder nicht sparen, sondern wie kann man logisch sparen? Wie kann man in Europa sparen? Hat euch nicht beschäftigt, sondern du guckst mich schon gerade an.
Nein, das hat uns heute in der Tat nicht so wahnsinnig beschäftigt. Und zwar aus dem Grund, weil das alles Themen und Statements etc. waren, die schon die letzten Tage und Wochen immer wieder, also auch diese Idee einer, die deutschen Schuldenbremse sozusagen auf Europa auszuweiten, das ist ein Thema, das ist schon die ganzen letzten Tage
heute
immer wieder.
Nachrichtlich.
Genau, und deswegen haben wir es nachrichtlich jetzt nicht aufgegriffen. Wir haben uns mit anderen Themen beschäftigt und ich würde sagen, das war auch das, was bei allen Kollegen in den anderen Redaktionen ganz oben auf der Agenda stand. Einmal die aktuelle Lage in Bangkok. Mhm. Dort wird immer noch kräftig, haben die Regierungsgegner ihre Proteste fortgesetzt und das, obwohl die Anführer mittlerweile aufgegeben haben. Die Lage ist also bei Weitem noch nicht ruhig. Gebäude wurden in Brand gesteckt etc., aber das haben wir eben ja auch in den Nachrichten gehört.
Das haben wir heute auch bei uns mit Nicola Glas im Gespräch gehört, die in Bangkok ja schon lange lebt und arbeitet und berichtet. Genau.
Mhm. Ja, einige Quadranten dazu. Ja. Ein anderes Thema, das uns heute noch beschäftigt hat, ist, dass heute um Mitternacht ist ja dieses Verbot von Leerverkäufen in Deutschland in Kraft getreten, um 0 Uhr. Und das wurde jetzt von Teilen der EU-Kommission kritisiert als deutscher Alleingang. Also man will da lieber eine europäische Lösung und nicht, dass jedes Land macht, was es Lust hat. Allerdings hat sich jetzt EU-Kommissionspräsident Barroso Verständnis gezeigt für diesen deutschen Alleingang. Da muss man gucken, inwieweit die Europäer da eventuell nachziehen werden oder auch nicht.
Auch wenn möglicherweise sich so eine Form von Wirtschaftsregierung auch andeutet
so
für...
Genau, noch ein Thema, über das ja heute auch wiederholt gesprochen wurde im EU-Parlament. Ein Thema, das wir nicht gemacht haben, das haben mir die Kollegen aus den Wissensnachrichten gegeben und ich lese einfach mal den Lied vor. Also die haben auch schon angefangen, diese Meldung zu schreiben.
Lied ist der erste Satz von den Nachrichten.
Satz, genauso. Schüchternheit kann zu Eheproblemen führen. Also das war sozusagen die Quintessenz dieser Studie.
Was für eine Überraschung.
Und nur die Frage ist folgendes. Also erstens stellen wir uns natürlich, oder die Kollegen haben sich die Frage gestellt, besteht da eventuell nur ein Scheinzusammenhang? Also weil an keiner Stelle dieser Studie wirklich klar und deutlich gesagt wurde oder erklärt wurde, wie denn dieser Zusammenhang tatsächlich zustande kommt. Es wird dann so etwas gesagt, dass schüchterne Menschen mehr Probleme mit Vertrauen hätten und deshalb wirke sich das negativ auf die Qualität der Ehe aus. Aber was ist überhaupt die Qualität einer Ehe? Also es waren alles so Fragen, die für uns offen waren und deshalb haben wir dieses Thema nicht gemacht, weil es einfach uns zu schwammig war.
Schüchternheit auf Vertrauen. Schüchternheit und Vertrauen haben einen Zusammenhang.
Genau, und da sind wir uns nicht so sicher, ob das nicht nur wirklich ein Scheinzusammenhang ist. Also das wurde eben auch nicht näher dargelegt. Deswegen haben wir uns von diesem Thema verabschiedet. Mhm. Ein Thema, das mir besonders gut gefallen hat, was die Kollegen gemacht haben, ist, dass Aerobic-Kurse in Australien künftig vielleicht ohne Dance-Musik von Madonna und Britney Spears auskommen müssen. Warum? Weil die Musikindustrie jetzt in australischen Fitnessstudios noch höhere Gebühren für Musik erheben will. Mhm. Und die Fitnessstudios dort offenbar nicht mehr bereit sind, das
zu zahlen.
Die wollen auch sparen und wollen offenbar auch nicht die Mitgliedsbeiträge ihrer Mitglieder erhöhen. Und deswegen wird es in Zukunft dort vielleicht andere Musik geben als das, was man hört. Das Interessante ist auch, dass es auch...
Bei uns wäre das GEMA-freie Musik.
Genau,
das
ist ja Netzmusik. Genau, Netzmusik. Und das gilt auch übrigens für die Hintergrundmusik in den Umkleidekabinen. Also es ist wirklich ein sehr
putziges Thema. Also Hintergrundmusik in Umkleidekabinen, ich weiß nicht wie...
Muss nicht unbedingt Fahrstuhlmusik sein. Kann eben auch Madonna oder... Ich meine, gerade im Fitnessstudio, da wird man ja schon warm gemacht.
Ich fände es ganz gut, wenn gar nichts laufen würde, ehrlich gesagt. Ich möchte schweigen... Und
ich setze immer meine Kopfhörer auf und höre.
Ja, aber das ist genau die Alternative. Da habe ich mich auch gerade gefragt, warum man im Fitnessstudio. Ach, natürlich für Kurse. Ja. Ich bin da immer irgendwie
Wir springen nur auf den Crosstrainer, oder?
Ja.
Ja, nee, für die Kurse, wie gesagt, ist das gedacht.
Ja, das ist natürlich eine tragische Entwicklung. Ja.
Das könnte allerdings jetzt der Tipp sein oder die Chance für junge Musiker, die noch nicht unter irgendeinem großen Label unter Vertrag sind, dass die dort ihre Musik hingeben und sagen, okay, ich starte jetzt meine Karriere im Fitnessstudio.
Australian Fitnessstudio.
Genau.
Das klingt auch schon nach einer coolen, naja, so ein cooler Bandname ist es nicht. Ja, wie lange musst du noch?
Heute?
Du bist bei uns ja jetzt
Ich bin
noch.
Jetzt bei euch und ich bin dann nach der Redaktionskonferenz tatsächlich durch.
Wie bereitet ihr euch eigentlich auf den kommenden Tag vor? Gibt es da irgendwie schon so wirklich Voraussichten? Also wenn wir jetzt irgendwie für den folgenden Tag ja nach Themen suchen, gucken wir auf die Termine mit. Wie weit funktioniert das bei Nachrichten?
Relativ schwierig, weil wir tatsächlich immer ad hoc arbeiten. Die letzte Schicht, die also bei uns um 24 Uhr endet, die guckt sich die Vorschauen der Agenturen an und guckt, was sind die wichtigen Termine für den morgigen Tag. Und wenn man dann die Schicht beginnt, guckt man natürlich immer, okay, was steht heute auf der Agenda, was sind die gesetzten Termine, wo sind heute Entscheidungen, dass man die ganz sicher im Blick hat. Aber man muss natürlich immer gucken, die meisten wirklich wichtigen Sachen, aber viele Sachen, die einen wirklich dann in Atem halten oder sehr viel Arbeit machen, die kommen so im laufenden Tag, sind nicht angekündigt.
Ich frage das deshalb auch, weil ich finde, auch bei dem Thema, über das wir jetzt sprechen, bei diesem ganzen im Moment Finanzkrise und Wirtschaftsregierung, Steuern, das sind ja Sachen, auf die man sich wirklich vorbereiten und einlesen muss auch. Inwieweit bleibt da noch Zeit für?
Das ist ein bisschen schwierig, aber als Nachrichtenredakteur kommt man eigentlich nicht umhin, jeden Tag einmal die Zeitung gelesen zu haben. Also um einfach so bei bestimmten Themen drin zu sein. Ich will jetzt gar keine Begriffe nennen, weil wahrscheinlich nenne ich sie jetzt gerade falsch, aber dass man ungefähr mit jedem Begriff...
Transaktionssteuer.
Genau, danke. Mhm. Transaktionssteuer und das andere ist die...
Finanzaktivität.
Genau, das war die zweite. Und dass man dann sofort sagen kann, was ist das? Dass man sofort unterscheiden kann, was sind die unterschiedlichen Sachen und dass man eben da gar nicht mehr so viel Zeit braucht, um sich jedes Mal wieder neu einzulesen. Es gibt viele Themen, gerade im internationalen Bereich. Dann muss man wirklich nochmal den Weltalmanach zur Hand nehmen und gucken, okay, wie war dieser Konflikt jetzt vor 5 Jahren, auf den sich eine Entscheidung, die heute fällt, beispielsweise bezieht. Aber sagen wir mal, dieses ganze laufende Geschäft mit Griechenland etc. etc., das muss man halbwegs parat haben.
Wie man komplexe Sachen erklärt und versteht und verständlich macht, darüber werden wir auch gleich sprechen. Vorher werden wir aber noch ein wenig Musik genießen, Marien. Was jetzt?
Jetzt ein deutscher Singer-Songwriter. Er heißt Get Well Soon, so heißt er nicht, so nennt er sein Projekt. Und der steht auch mal mit so einer kleinen Orchesterformation auf der Bühne, zuletzt auch in Berlin in der Volksbühne sogar, die jetzt auch ihre Tore öffnet für Konzertpublikum. Mhm. Und wir hören den Song Angry Young Man.
Wir schleichen uns langsam wieder rein, Maren. Oder geht das jetzt noch lange?
Nee, das ist die Platte, das ist wie so ein Hörspiel. Da kommen immer so komische Sounds dazwischen, zwischen den einzelnen Songs.
Im Hörspielstudio von D-Radio Wissen sprechen wir jetzt weiter über sprechen über Sparen. Also wir reden nicht nur darüber, wie man sparen könnte, sollte, sondern auch darüber,
wie man das vermittelt und auch journalistisch darüber berichtet. Wir haben das heute versucht, oder wir haben es auch gemacht, im Gespräch Steffi Orbach, im Gespräch mit Andreas Baum, der in Berlin sitzt.
Ja, der eigentlich dort freier Korrespondent ist. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob er auch bestimmten Ressorts zugeteilt ist, wie die festangestellten Korrespondenten dort im Hauptstadtstudium. Aber Andreas ist ein total guter Gesprächspartner, weil er, glaube ich, genau unserem Anspruch da gerecht wird, Wirtschaftspolitik, Fragen zur Wirtschaft total verständlich zu vermitteln.
Und Steffi und er haben darüber gesprochen, über was für einen Rahmen wir jetzt eigentlich beim Bundeshaushalt sprechen und was in den einzelnen Ressorts an Sparpotenzial denn da eigentlich überhaupt zur Verfügung steht.
Ja, man muss sich erstmal klar machen, es gibt vier große Bereiche, in denen gespart werden kann. Arbeitsmarkt, Subventionen, Verteidigung und eben neuerdings auch die Familienpolitik. Das war bisher ein Tabu. Bisher sollte da nicht gespart werden. Es mangelt nicht an Vorschlägen. Es gibt auch noch weitere. Ich greife mal einen raus. Eine Erhöhung der Mehrwertsteuer auf 25% ist vorgeschlagen worden von dem Leiter des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Klaus Zimmermann. Das ist so ein bisschen so eine zweischneidige Sache. Rechnerisch bekäme man damit einige Milliarden rein. Allerdings würde das, weil ja die Menschen sparen, dem Wirtschaftswachstum einen ziemlichen Dämpfer erteilen. Und Bundesfinanzminister Schäuble hat in seiner etwas zweideutigen Art auch gesagt, ja, also Mehrwertsteuererhöhung wird erst einmal nicht kommen.
Jetzt gehen wir dann mal zurück zum Arbeitsmarkt. Den hatten Sie ja gerade schon angesprochen als einen Punkt. Wie viel könnte denn da gespart werden?
Ja, eine ganze Menge. Es ist, der Arbeitsmarktetat ist der größte der Bundesregierung, 143 Milliarden Euro. Das sind hauptsächlich Transferleistungen und Arbeitsmarktpolitik. Und da sind natürlich die Begehrlichkeiten groß, weil da viel zu holen ist. Bei den Transferleistungen sieht es schlecht aus. Jetzt also die Hartz-IV-Sätze noch weiter zu kürzen, gar nicht für Kinder, das wäre schwer politisch vertretbar. Also geht es da um, das sind 40 Milliarden an Arbeitsmarktpolitik. Da könnte man beispielsweise 10%, also 4 Milliarden einsparen. Das Problem ist nur, und da kämpfen eben auch alle Ministerien ganz tapfer um ihre Etats, Arbeitsmarktpolitik bedeutet ja, dass man Geld investiert, um Leute wieder in Arbeit zu holen. Das heißt, was man heute spart, das hat man dann in der Zukunft möglicherweise an Fehlbetrag.
Also 4 Milliarden könnten möglicherweise gespart werden. Besser wäre allerdings, wenn man sie da nicht spart. Wie sieht es denn aus bei der Verteidigung?
Ja, die Verteidigung, der Verteidigungsetat hat, sind 31 Milliarden. Auch da hat insbesondere die FDP gesagt, da könnten wir rangehen. Allerdings muss man sich auch da klar machen, Deutschland führt Krieg, wenn man es so nennen will, in Afghanistan. Das ist ein Auslandseinsatz. Also wenn da wieder was passiert, und es gibt immer wieder die Klagen, die Soldaten dort sind schlecht ausgerüstet, da möchte ich den Politiker sehen, der sich dann hinstellt und sagt, wir sparen beim Militäretat. Die FDP hat auch konkret ein Projekt benannt, wo sie gespart haben will, nämlich bei einem Raketenabwehrsystem, das in Planung ist. Ja, da kann man sagen, sicherlich, das wären auch gut drei Milliarden Euro, die da einzusparen wären. Da könnte man argumentieren, gut, im Moment würde uns keiner unserer Nachbarn gefährlich werden. Aber wir müssen uns nur mal vorstellen, was passiert, wenn ein Land wie Iran beispielsweise Langstrecken- oder Mittelstreckenwaffen bekäme. Dann wäre das Bedürfnis nach einem guten Raketenabwehrschild sehr viel größer als heute.
Okay, wir haben 4 Milliarden bei der Arbeit gespart und 3 bei der Verteidigung. Jetzt schauen wir mal auf die Familienpolitik. Muss da auch rangegangen werden?
Man könnte da rangehen. Also da ist eine Menge zu machen. Es ist ja der Ausbau der Kindertagesstätten, der da versprochen wurde. Das sind etwa 12 Milliarden Euro. Es geht auch darum, dass ja Kapazität geschaffen werden muss, weil Menschen ab, ich glaube, in 2 Jahren einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz haben sollten. Dazu müssen eben die Plätze geschaffen werden. Hessens Ministerpräsident Roland Koch hat da auch ein Tabu gebrochen und hat gesagt, diese 12 Milliarden stünden zur Disposition. Viele haben allerdings gesagt, das ist eindeutig eine Provokation. Das kann er ja wohl nicht ernst meinen. Das wäre ja ein Rückschritt in eine Zeit, wo eben Kinder zu Hause betreut werden müssen und wo es Bildung nur für die gibt, die es bezahlen müssen. Die allgemeine Meinung ist, das kann nicht so gemeint gewesen sein. Koch hat das gesagt, um Menschen eben aufzuregen und auch Tabus zu brechen, um sich selbst ins Gespräch zu bringen, aber eben auch um, sagen wir mal, weiter Fantasie anzuregen, wo gespart werden müsste.
Fantasie anregen ist das richtige Stichwort. Wo kann gespart werden? Wo sollte gespart werden? Wo können wir es mit tragen? Wir freuen uns über Nachrichten über Twitter @deradiowissen und Mails an redaktionskonferenz@deradio.de. Man hat ja den Eindruck nach so einem Gespräch, man erläutert das und nimmt es auseinander und guckt sich auch die Haushalte an. Aber es ist unheimlich schwierig zu sagen, wo
ist jetzt wirklich eine klare Perspektive, wo kann gespart werden? Im Grunde genommen ist ja immer so die Konsequenz, dieser Haushalt steht zur Verfügung, aber eigentlich geht's nicht.
Naja, also wenn man sich das Gespräch ganz anhört, dann finde ich schon, dass das alles, dass er das sehr plausibel rüberbringt, der Andreas Baum, unser Korrespondent im Hauptstadtstudio. Und man fragt sich nur, woher er vielleicht die Zahlen bekommt, um Wirtschaftsjournalismus wirklich durchsichtig zu machen, wäre das vielleicht auch nochmal eine gute Frage gewesen an den Korrespondenten. Wahrscheinlich muss er sich da sehr auf die Informationen aus den Ministerien und von den von den CDU oder je nachdem, welche Partei die Ministerien führt, da auch verlassen. Wenn er nämlich so konkrete Zahlen nennt, wie das im Arbeitsmarktetat, der ein, also gut, die Zahlen sind ja auch öffentlich einlesbar, sind 143 Milliarden umfasst dieser Etat.
Das ist der größte, ne?
Ist der größte. Mhm. Und
von woher? 319,5 Milliarden wohl vom ganzen Bundeshaushalt, haben wir gerade auch nochmal nachgeguckt.
Trotzdem fragt man sich ja dann, Wirtschaftspolitik, Wirtschaftsjournalismus ist ja oft auch sehr zahlenlastig, woher dann die vielen Milliarden kommen, wie man auf diese vielen Milliarden kommt, die sich da einsparen lassen.
Das ist ja auch so ein Grundproblem, ne, wenn du das jetzt schon ansprichst mit den Zahlen. Also mir geht das immer so, es rauscht dann manchmal auch vorbei. Ich finde, das war jetzt ein ganz schönes Beispiel dafür, weil unsere Moderatorin und er das auch immer so gut zusammengefasst haben nochmal. Aber ich kann mir schon alleine dieses Volumen von 319 Milliarden überhaupt nicht vorstellen.
Absolut. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, ja. Wir versuchen ja irgendwie so eine Philosophie zu entwickeln bei D-Radio Wissen, wie wir mit der Wirtschaft umgehen. Und unser Redaktionsleiter weist ja immer wieder darauf hin, Ralf Müller-Schmidt, Wirtschaftsthemen sind uns wichtig oder das ist einfach ein Fund, womit wir wuchern können, wenn wir hier sagen, wir bringen das immer wieder in unser Programm rein, Wirtschaftsthemen, und versuchen, die wirklich zu erläutern. Und unsere Moderatoren machen das oft auch super gut, weil sie sich halt nicht zu schade sind, wirklich einfache und simple Fragen zu stellen. In diesem Gespräch mit Andreas Baum geht die Moderatorin, fragt dann einfach zum Schluss nochmal, wer entscheidet denn eigentlich dann, wo gespart wird? Stellt einfach so eine Frage, so was würde in so einem Programm wie im Deutschlandfunk, würde sich so ein Frühsendungsmoderator oder so sich nie die Blöße geben, so eine Frage zu stellen, aber so ist es so.
Oder man hat es schon so häufig gemacht, dass man es voraussetzt, dass Leute es kennen, ne? Oder wissen. Ich wüsste es aber auch nicht.
Wer entscheidet es denn jetzt zum Schluss?
Es entscheidet die Regierung, es entscheidet das Kabinett, was im Juni ja auch in einer Klausur in Merseberg dann wieder da die Beschlüsse fasst.
Also das heißt, man schlägt sich erst die Köpfe ein, indem man dann beschließt, wer wie viel abgeben muss quasi, weil alle wurden ja jetzt auch, so viel ich weiß, aufgefordert, mal zu gucken, wo sie in ihrem Haus wieder ein bisschen sparen können. Und dann entscheidet man sich also dazu mehrere nach. Das ist ja interessant.
Ja, wobei natürlich auch jeder Minister oder jede Ministerin den Einzeletat seines oder ihres Ministeriums
zu verteidigen hat.
Verteidigt, ne? Egal wie groß oder wie klein er ist. Das ist natürlich auch immer eine Frage, ja, wie wichtig ist jetzt auch das Ressort.
Ein guter Hinweis, das ist jetzt, ich habe noch was rausgesucht heute, wenn wir über Sparen reden, so eine Haltung, die man sehr oft antritt. Der Essener Generalmusikdirektor Stefan Scholtes beschwert sich nämlich über das Sparen in der Kultur.
Wann über Sparen gesprochen wird, über die finanzielle Schieflage der Kommunen. Meistens am Anfang wird schon einmal die Kultur angegriffen, nicht? Eigentlich die Kultur wird eigentlich zum Sündenbock gemacht. Da muss man sich wehren.
Ich habe den rausgesucht, weil ich das, wenn wir über Sparen rede, sehr interessant finde, wenn im Moment auch darüber gesprochen wird, weil ja ganz häufig dieser Reflex kommt, hier geht's nicht.
Das ist ja das Problem, dass dieser Reflex immer kommt, und zwar immer von den unterschiedlichen Parteien. Also jeder hat bestimmte Argumente, die natürlich dafür eine gute Begründung sind, warum genau in seinem Bereich nicht gespart werden soll.
Ja.
Und das macht das eben diese Verhandlungen auch so schwierig. Also.
Ja, und vor allen Dingen gibt es dann wirklich immer Tabus, was ja auch in dem Gespräch schon angedeutet worden ist. Also Familienpolitik ist so ein solches, Bildung eigentlich auch. Kultur ist da schon irgendwie ein bisschen gekippt. Das hat sich auch verändert, glaube ich, in den vergangenen Jahren. Aber es ist halt so eine Form von Reflex, mit der man ja auch erstmal umgehen muss und die einordnen muss. Also wie wird man zu einem kompetenten Einordner auch journalistisch?
Also aber gerade die Debatte um Einschnitte in der Familienpolitik sind ja wirklich super, super spannend. Und wenn man ein bisschen sensibilisiert wird für Wirtschaftsthemen, was man in der Wirtschaftsredaktion sofort wird, wenn man da als Volontärin Station macht, ist halt dass man schnell, wenn man sich ein bisschen einliest, versteht, wie das auch, wie es funktioniert und wie wichtig halt es auch ist, sich da ein bisschen Expertise anzueignen. Aber obwohl diese Debatte um die Familienpolitik und die Einschnitte in dem Ressort natürlich absolut erstmal eine politische Sache ist. Und da möchte ich nochmal eine kleine Empfehlung abgeben. Da hat sich nämlich Frank Schirmacher in der FAS, in der Frankfurter Sonntagszeitung, hat einen ganz interessanten Artikel geschrieben, wie eigentlich nochmal der Populismus eines Ministers Koch funktioniert, dass er nämlich sich ganz klar anguckt, wie sind die Wählerstrukturen. Und die Wählerstrukturen sind so, dass die meisten immer älter werden und dass die ältere Generation immer weniger Wert darauf legt, wie die junge Generation mit Kinderbetreuung und so überhaupt klarkommt, weil sie nämlich selber entweder enkellos sind und zunehmend halt auch kinderlos sind und sie letztendlich dann nur an ihre eigenen Freunde denken.
Ja, und Schirmacher hat ja auch geschrieben, dass er davon da ausgeht, dass Koch diese eine Studie gelesen hat von der Max-Planck-Gesellschaft, die eben genau das wissenschaftlich belegt hat oder belegt haben will, sollte man vielleicht besser sagen, dass eben die ältere Generation sich überhaupt nicht mehr darum kümmert, was mit den nachfolgenden Generationen ist. Anders als es bisher immer gedacht wurde. Also bisher ist man immer davon ausgegangen, vielleicht weil auch in der Wissenschaft die Frage bisher immer falsch gestellt wurde, also man immer gefragt hat, wollen Sie, dass es Ihren Kindern oder Ihren Enkeln gut geht? Natürlich, dass es meinen Kindern und meinen Enkeln gut geht, das will ich natürlich. Aber alle anderen in der Kohorte sind mir eigentlich egal. Also das war so ein bisschen das Ergebnis, auf das Schirmacher meiner Meinung nach abzielte und eben der Meinung war, okay, diese Studie hat Herr Kocher auch gelesen und sagt jetzt, okay, mir sind sowieso die älteren Wählerschichten wichtig, die sowieso immer größer werden, also lassen wir den anderen zum Sack.
Das ist ja eine politische Einordnung dann auch gewesen von Schirmacher. Natürlich hat auch viel von dem ja mit politischen Entscheidungen jetzt nicht nur Wirtschaftspolitik zu tun, sondern es ist, sind auch nicht nur Ziele zum Sparen, sondern es geht auch um Ziele, die sozusagen eine Bundesregierung sich für gesellschaftliche Visionen macht. Ich würde vorschlagen, wir spielen jetzt noch ein bisschen Musik und sprechen dann wirklich darüber, was für eine Form von Wirtschaftsjournalismus wir uns wünschen, bei die Radio Wissen wünschen und woran wir dann in unseren Kompetenzen noch feilen können und wie man das macht.
Jetzt also Musik. Wir hören noch mal ein Stück von Broken Social Scene und den Titel Water in Hell.
Die Radio Wissen, die Redaktionskonferenz, gerade mit einem kleinen Stocker in unserer hochprofessionellen Musikmaschine und auch einem kleinen inhaltlichen Stocker bei uns, auf den uns Prometheus über Twitter hingewiesen hat, dankenswerterweise. Es ist natürlich nicht das Kabinett, was entscheidet, es bereitet das vor und dann ist der Bundestag dran, wenn es um den Haushalt geht.
Und der segnet ihn dann ab.
Genau.
Der Vielen Bundestag Dank dafür. Segnet es ab, aber letztendlich entscheiden tut schon das Kabinett. Ja. Also der Bundestag bringt ja da keine eigene Entscheidung ein.
Marien, du hast in der Wirtschaftsredaktion eine Station gemacht während des Volontariats und auch hier bei uns bist du viel mit Wirtschaftsthemen beschäftigt und du bist Germanistin.
Ja, genau. Das, da hat doch erstmal der Redaktionsleiter der Wirtschaftsabteilung bei uns im Deutschlandfunk erstmal etwas skeptisch die Augenbrauen hochgezogen. Aber auch eine seiner Kolleginnen, die schon bestimmt seit über 20 Jahren bei ihm arbeitet, Birgit Becker, ist Germanistin, hat sich sehr gefreut, da dann eine quasi Kommilitonin an ihrer Seite auch für eine Weile zu haben. Und das ist ja auch kein Nachteil. Ne? Ich glaube, dass so wie auch bei Wissenschaftsthemen es einfach naturwissenschaftlichen Themen es gut ist, wenn sich Geisteswissenschaftler irgendwie da treffen und dann auch vielleicht ihre Sprachkompetenz einbringen können. Denn das Wichtigste ist ja, dass solche Themen, die viel Expertenwissen vielleicht auch erfordern, aber doch in einer verständlichen Sprache, jetzt habe ich schon öfter gesagt, vermittelt werden. Und diese Kompetenz versucht sich die Wirtschaftsredaktion da auch anzueignen und wurde damit jetzt auch erstmalig ausgezeichnet im letzten Jahr, hat einen Preis für guten Wirtschaftsjournalismus im Hörfunk bekommen. Und Wirtschaftsjournalismus ist ja auch wirklich ein Thema, was immer wieder kritisiert wird von Experten.
Es wurde jetzt kritisiert, zum Beispiel die Wirtschaftsjournalisten haben komplett den Beginn der Krise verpennt. Das wurde ja zum Beispiel sehr kritisiert und es wird zu kompliziert erklärt, zu nah auch zum Teil an sozusagen der
Finanzmarktberichterstattung, an zu sehr Börsennachrichtendienst. Das sind so typische Vorwürfe. Wir wollen auch einen Preis gewinnen irgendwann mal, reden hier bei uns in der Wirtschaftsberichterstattung. Daran müssen wir noch arbeiten, sicher. Ich glaube, eine wichtige Sache ist, dass wir uns wirklich trauen, einfache Fragen zu stellen. Also.
Aber wir brauchen dann natürlich auch die richtigen Gesprächspartner, die uns diese leichten Fragen mit viel Wissen dann auch gut beantworten können.
Also ich meine, es gibt so Fragen, die man sich zum Beispiel tatsächlich stellt. Was ist wirklich ein Leerverkauf? Das haben wir auch schon versucht zu erklären. Was ist ein Hedgefonds?
Also eine Sache, die mir aufgefallen ist, also wie gesagt, gerade bei diesem Thema Hedgefonds habe ich lange immer wieder diesen Begriff einfach so hingeworfen bekommen als Hörer, ohne dass er jemals erklärt wurde. Mir ist aber aufgefallen, dass mit Beginn der Wirtschaftskrise habe ich den Eindruck, doch in manchen Redaktionen ein bisschen mehr versucht wird, zumindest zu erklären. Ob das so gut funktioniert oder nicht, das ist die nächste Frage. Aber man bemüht sich doch manchmal, den einen oder anderen Begriff mehr zu erläutern. Ich glaube auch deshalb, weil die Redakteure wissen, dass sie jetzt nicht nur noch ein ganz spezielles Publikum ansprechen, sondern jetzt plötzlich sich alle für Wirtschaft interessieren. Ich weiß nicht, was eure Erfahrungen da sind.
Ja.
Da gibt's ganz schöne Beobachtung. Dann natürlich, die Wirtschaftsthemen tauchen jetzt auch ganz massiv im ersten Teil der Zeitung auf, im Politikteil. Und wenn man sich dann aber durcharbeitet bis zum Wirtschaftsteil, dann ist es manchmal total spannend zu sehen, dass die Einschätzungen der Politikkollegen eine ganz andere sind als die dann die Wirtschaftsjournalisten.
Die Kommentare in dem Wirtschaftsteil und die Kommentare im Politikteil zu Wirtschaftsthemen, ja, das ist richtig.
Das ist sehr unterschiedlich. Manfred, du hast das ja jetzt auch schon als CVD in diesem Dienst mitbekommen. Es ist schon schwierig, dann auch immer diese genau richtige Frage rauszuschälen, ne?
Ja, man steht natürlich erstmal selber vor dem Problem. Ich bin Politologe. Ich habe mich jetzt auch nicht so intensiv mit Wirtschaft beschäftigt. Ich bin jetzt nicht durch die Wirtschaftsredaktion gegangen als harte Ausbildungsstation, sowas Ähnliches kann ich da nicht vorweisen. Und da merkt man schon auch oft einfach, dass man vor exakt dem gleichen Problem steht wie der Hörer wahrscheinlich auch. Da werden einem haufenweise teilweise auch noch sehr nah beieinander liegende Begriffe um die Ohren geschmissen. Wir hatten ja vorhin schon Finanztransaktionssteuer und Finanzaktivitätssteuer. So, das steht dann erstmal so nebeneinander. Beim Radiohören ist natürlich auch schnell so, dass man das schnell mal einfach überhört, weil die so dicht aufeinander folgen, ohne dass da nochmal nachgehakt wird. Und dann zischt das einfach an einem vorbei. Und wenn man sowas vorbereiten muss, dann steht man hier wirklich vor der Frage, wie dröselt man das denn jetzt eigentlich auf? Habe ich es denn selber überhaupt schon verstanden? Ne? Und ich muss es ja eigentlich verstehen, um auch entsprechend die Fragen vorbereiten zu können für so ein Gespräch. Und da habe ich gestern schon deutlich gemerkt, gestern war jetzt auch noch ein spezieller Tag, da kam noch das Verbot der Leerverkäufe dazu und da gerät man so als normal Gebildeter, muss ich dann in dem Zusammenhang ja schon sagen, halt nicht so als Wirtschaftsspezialist schon schnell mal an die Grenzen, obwohl man noch relativ viel Zeit dafür hat und dem Hörer wird es da sicherlich noch viel deutlicher so gehen.
Also ich finde, es ist auch, was mich häufig stört, ist, wenn dann das sofort politisch eingeordnet wird, bevor man wirklich erklärt, was eigentlich geplant ist. Das finde ich ist sowas, was ich gerne bei uns auch mehr hören würde. Ich glaube, da müssen wir wirklich weiter auch dran arbeiten. Ich fand das zum Beispiel ein ganz schönes Beispiel, das war jetzt nicht klassisch, obwohl es war doch eigentlich Wirtschaft. Wir haben ja gesprochen mit einem Staatsrechtler über diesen Beschluss des Rettungsschirms für die Eurozone. Da wurde dann am Montag sofort über den Tabubruch gesprochen und über die veränderte Rolle der EZB und das wurde immer sehr vermischt. Und dann haben wir irgendwie gedacht, wir müssen jetzt erstmal klären, was für ein Tabubruch das ist. Und das war schlicht die Verletzung des Lissabon-Vertrags. Und weil da drin steht, eigentlich die anderen dürfen nicht für die Schulden Länder der anderen eintreten und die EZB darf eigentlich nicht Staatsanleihen kaufen. Das steht da so drin. Und das fand ich einen ganz guten Ansatz, dass man es wirklich irgendwie sozusagen von der Basis mal erklärt. Ich wusste das, also man hat das irgendwie gehört, aber dass man wirklich das in so einer deutlichen Aussage dann auch hinbekommt.
Aber ja, ich kann mich erinnern, diesen Streit über, ist es verboten, anderen Ländern in der Eurozone zu helfen, den gab es ja schon, als diese Geschichte mit Griechenland war. Und dann haben auch Rechtswissenschaftler darüber gestritten, ist das jetzt wirklich, steht das wirklich so in dem Lissabon-Vertrag oder nicht?
Also im Falle einer Naturkatastrophe wäre es nicht verboten.
Genau, also da ging es auf jeden Fall auch immer wieder so hin und her. Und die Sache mit der EZB zum Beispiel, die war mir auch neu.
Ja.
Also.
Aber es ist natürlich auch komplex, also wenn man sich da so durcharbeitet. Man muss sich Zeit nehmen und auch viel miteinander diskutieren, ne? Das ist.
Absolut, aber wenn man sich damit beschäftigt, wenn man da vielleicht auch mehrere Zeitungen liest, dann versteht man das auch schon. Und je mehr man sich den Wirtschaftsteil zu Gemüte führt, desto verständiger wird es und desto mehr interessiert man sich auch dafür. Das ist ein ganz klares Phänomen.
Das ist ja im Moment auch einfach relevant. Also es ist ja nicht nur so, dass es irgendwie ein irgendwie was ist, wofür man sich mal so beiläufig aus Gefälligkeit interessieren möchte oder so, wie ich interessiere mich für Kino, sondern hat ja wirklich eine andere Relevanz. Was empfiehlst du denn für einen Wirtschaftsteil?
Also im Abonnement habe ich die Süddeutsche und ich mag da auch den Wirtschaftsteil. Aber ich glaube schon, dass viele halt auch abgeschreckt sind von Blättern wie Handelsblatt oder Financial Times Deutschland, weil man da ja dann auch gleich vielleicht in so eine gewisse Kategorie Mensch gesteckt wird, wenn die aus der Tarntasche guckt oder so. Auch hier lohnt sich absolut ein Blick darin. Oder was ich absolut empfehlen kann, ist halt auch die Brand 1. Das werden wahrscheinlich viele kennen. Eine Wirtschaftszeitschrift, ein Magazin, was sich ein sehr junges Layout auch gibt und einfach hier auch den Anspruch hat, Wirtschaftsthemen interessant zu vermitteln und da auch eine junge Generation zu erreichen mit spannenden Reportagen und
Geschichten vor allen Dingen.
Geschichten, ne? Bildern, Menschen dahinter, super Fotos, genau.
Und außerdem keine Tageszeitung ist, also man muss sich nicht
täglich nehmen. Das ist ja eher so der Storytelling-Ansatz, das ist das Magazinige dahinter. Man hat aber, wenn man nicht unbedingt, man hat einen kleinen Eindruck, aber trotzdem Filmen, versteht Porträts. Man nicht, wie die Hedgefonds funktionieren,
genau.
Wenn
aber
du in Brand 1 liest.
Das hilft vielleicht zum Einstieg, könnte ich mir vorstellen.
Du meinst, man ist interessierter daran.
Man ist interessierter daran,
was wir jetzt, wo ich auch gerade dabei bin zu planen, ist, dass wir eine Reihe über Rohstoffe mal machen. Auch deren Wirtschaftsbedeutung und jetzt nicht irgendwie klassischerweise nur Öl, sondern auch Mineralien aus Afrika, die in Handys eingebaut werden oder über Baumwolle, das was auch irgendwie noch sehr viel gehandelt wird. Das ist auch wirklich sehr interessant. Also wenn man das so einen Angang sozusagen macht. Im Sommer vielleicht. Es ist viel Arbeit.
Im Sommer ist okay.
Ich glaube, die Hauptschwierigkeit tatsächlich bei dem Thema Wirtschaft besteht auch darin, dass man es eben mit so wahnsinnig vielen technischen Begriffen zu tun hat. In der Politik kann man sich ja manchmal vieles noch herleiten oder wenn man es sich mal anhört, dann versteht man es irgendwie. Aber bei der Wirtschaft, wenn man den Begriff nicht kennt, ist man sofort draußen. Und das, dieses Übersetzen tatsächlich einzelner Begrifflichkeiten.
Ja, das vermisst man oft auch bei den Kollegen, wenn man sich so klassische Radioprogramme anhört, wie den Deutschlandfunk, die ja auch in ihrer Frühsendung zweimal Nachrichten von der Börse drin haben. Und es kommt dann auch immer noch ein Kollege aus der Wirtschaftsredaktion. Und was er dann erzählt, ist aber, wie sich die Börse bewegt. Und das ist, glaube ich, ein Teil, der oft kritisiert wird, weil er halt wirklich oft schwerverständlich daherkommt. Und Leute, die halt sich nicht mit Aktien beschäftigen, ich glaube, die schalten da im Kopf
aber
sofort aus.
Aber andere natürlich, die es tun, würden bei einer anderen Form möglicherweise ausschalten, ne?
Ja, dabei, aber ich glaube, man könnte es noch interessanter vermitteln, weil das, was sich an der Börse tut, lässt ja Rückschlüsse zu auf die ganze Wirtschaftswelt. Und wenn man sich da als Journalist irgendwie auch vornimmt, die Zusammenhänge zu erklären, warum eine Aktie steigt oder fällt, was in Zukunft zu erwarten ist und wie sich Politik oder wie sich bestimmte Äußerungen einzelner meinungsbildender Menschen irgendwie auch auswirkt, wie sensibel auch der Markt funktioniert, dass er nach psychologischen Kriterien funktioniert. Und da gibt es so viel spannende Dinge. Das könnte man so machen, wie Herr Kachelmann das bei seinem Wetterbericht macht, dass er sich einfach mal so einen Satz immer wieder rausgreift. Im Moment nicht. Ja, alle fordern ja, der soll rausgelassen werden, damit das Wetter wieder besser wird. Aber das wäre einfach gut, sich Zahlen rauszunehmen, so wie wir es vielleicht in unserem Statistikgespräch machen und dann zu erläutern, was steckt eigentlich dahinter.
Psychologische Sachen, das erinnere ich noch bei euch in den Nachrichten auch, das war auch mal Thema, wie Börsenkurse psychologisch mit beeinflusst werden.
Das hatten die Kollegen mal in den Wissensnachrichten. Genau.
Ja, wir suchen weiter auch für uns noch nach Wegen zu berichten und nach den richtigen Fragen vor allen Dingen, das ist scheint mir immer wichtig zu sein oder auch nach einem richtigen Fokus. Zur Entspannung. Tut ein bisschen Musik gut?
Ja, wir hören noch ein bisschen Kashmir, die dänische Band, und diesmal mit dem Titel Time Has Deserted Us.
Wir kommen zurück in der Redaktionskonferenz. Wir haben gerade eben noch eine kurze Umfrage gemacht. Es gibt hier weder ausgeprägte, es gibt ein bisschen Erfahrung in BWL-Studium, 8 Wochen möglicherweise, oder es gibt aber keine ausgeprägten Unternehmertumserfahrungen. Hat jemand von euch mal versucht, sich selbstständig? Also ich meine, außer wir waren alle mal freie Autoren oder sind es zum Teil auch.
Also wer BWL studiert hat, der geht, glaube ich, nicht in den Journalismus, weil sich da überhaupt kein Geld verdient.
Oder zumindest derjenige,
vergleichsweise
der
nicht.
Zu Ende studiert hat, ja.
Genau, vergleichsweise nicht. Das ist natürlich auch tatsächlich so mein Eindruck. Bis vor kurzem haben auch gerade in dem Wirtschaftsteil natürlich Leute, die sich für Politik viel interessiert haben, aber auch sonst lesen viele Leute einen Wirtschaftsteil oder interessieren sich für Wirtschaftsthemen, die selber in der Wirtschaft unterwegs sind. Das ist, glaube ich, auch so dieses Verständnis von vielen Journalisten oder auch in unserer Wahrnehmung.
Eben, aber das ändert sich jetzt eben.
Das ändert sich. Ist gut so. Ändert sich es auch bei uns? Was ist morgen im Programm?
Also ich
Nein,
finde...
Nein, Al-Saidi ist jetzt bei uns in der...
Hallo, Redaktionskonferenz. Ja, ich begrüße
hallo,
euch
Nein.
auch. Ja. Ich finde schon, dass wir insgesamt doch den Wirtschaftsteil der Zeitung ziemlich weit nach vorne pushen im Radio hier. Also es gibt ja auch echt einen großen Nachholbedarf.
Ach, wir verändern die Zeitung.
Ich habe jetzt nur das Bild benutzt, so, ja. Weil viele lassen ja den Wirtschaftsteil irgendwie liegen oder manche schmeißen ihn weg, wie den Sportteil oder andere das Feuilleton. So, hier hat er seine Präferenzen. Aber irgendwie, um die Gesamtsituation zu verstehen, also selbst ich bin persönlich jemand, der nicht so auf Wirtschaftsthemen total abfährt. Irgendwie, ich sehe mich einfach gezwungen, einfach um. Weil es ist einfach so ein globales Riesenthema. Und deine Frage war, was wir morgen dazu machen.
Genau.
Und zwar, eigentlich könnte die Marina ein bisschen mehr dazu erzählen, weil sie hat sich schließlich darum noch gekümmert in ihrer Funktion als Redakteurin heute. Und zwar geht es um die Forderung von Martin Schulz nach einer europäischen Wirtschaftsregierung. Ist aber, glaube ich, nicht nur eine von ihm, ne? Sondern ich glaube, die Franzosen, genau. Die sind da auch hinterher.
Ganz genau. Die Franzosen haben das schon 2007, glaube ich, auf die Agenda gebracht. Das ist deren Idee. Und eigentlich ist Martin Schulz dann ganz untypischer Deutscher, denn die Deutschen sind eher dagegen. Und warum das so ist, das erfahren wir morgen. Heute hat das Parlament, das Europäische Parlament in Straßburg darüber debattiert. Unser Korrespondent Volker Fintheimer, mit dem werden wir morgen darüber sprechen, der wird uns das mal zusammenfassen, wird aber zuerst, bevor wir die Debatte abbilden, soll er uns erklären, was hinter dieser Idee einer gemeinsamen Wirtschaftsregierung für die Europäische Union, was da dahinter steckt, wie das funktionieren kann, warum die Franzosen das wollen, warum die Deutschen das nicht wollen, was die anderen Mitgliedstaaten denken. Und
ihr habt da auch was mitgebracht, ne?
Genau, wir haben mal einen O-Ton aus der heutigen Debatte von Martin Schulz mitgebracht, der es ja auch versteht, wie man nicht nur politische Themen, sondern auch Wirtschaftsthemen an den Mann bringt. Und zwar, wenn man immer einfach ganz plastisch und bildreich wird. Und er hat für die Krise, für die große Krise in der EU, die ja auch eine politische ist, ausgelöst durch diese große Finanz- und Spekulationsblase, die da geplatzt ist und durch das Chaos, was in Griechenland entstanden ist, der da ein Bild benutzt, wenn der Hof brennt, muss er gelöscht werden und niemand darf daran verdienen. Und Martin Schulz, der Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament, hat für dieses Bild dann seinen Kollegen der Christdemokraten in Frankreich, Joseph Dohl, benutzt. Der hat nämlich einen Bauernhof und in dem O-Ton spricht er auch noch an, was Daniel Cohn-Bendit, sein grüner Kollege, da mit zu tun hat.
Der schöne Bauernhof von Joseph Dohl hat sicher eine Feuerversicherung. Wenn ich die Feuerversicherung von Joseph Dohl kaufen kann, ich Martin Schulz, und bekomme im Fall, dass sein Haus abbrennt, die Versicherungssumme ausgezahlt, ich, nicht er, ich, da brauche ich nur noch einen, sagen wir mal, den Danny, der das Ding in Brand steckt, dann bin ich ein gemachter Mann. Das ist ein perverses System und das gehört abgeschafft und verboten.
Ich finde, da stellt sich aber noch die andere Frage. Wie, oder was für eine Clique ist das da eigentlich im Europäischen Parlament, wenn der Danny mit dem Dohl auf dem Bauernhof...
Das Geld für Martin Schulz-Mannschaft.
Genau, ja.
Es ist ja nur ein Bild und ich denke mal, die erste Frage an Volker Fintheimer wird einfach sein, was ist denn eigentlich so pervers an diesem Finanzsystem in der Europäischen Union?
Aber ich finde, eigentlich hat er uns ganz schön vorgemacht, wie es das manchmal erleichtert, ne? Also wenn man so ein System beschreibt, wenn man es irgendwie auf solche einfachen Vergleiche und Bilder runterbricht. So wie Kinderspiele.
Ich finde es auch elementar gerade bei diesen harten Wirtschaftsthemen wirklich mit Äpfeln und Birnen anzukommen, um mal kurz zu erklären, wie man mit dem Nichtbesitzen von Äpfeln und Birnen trotzdem Geschäfte machen kann.
Du meinst im Fall von Leerverkäufen zum Beispiel mit dem Nichtbesitzenden? Ja, das ist... Das haben wir natürlich auch schon zum Teil besprochen, weil ja diese auch durch dieses, worüber wir gerade eben schon gesprochen haben, von der EU beschlossene der Finanzschirm, die Hilfen, da hat sich ja Sarkozy auch wirklich gegen Merkel durchgesetzt. Eine wichtige Frage wird ja dann auch sein, was mich interessieren würde, wie weit soll das dann gehen? Also so eine Regierung, sollen die dann auch wirklich mit den Haushalt absegnen?
Ganz sicher nicht. Was ja überhaupt das allgemeine Problem immer wieder an dieser politischen Europäischen Union ist, ja, dass sich die Nationalstaaten eigentlich nicht das Heft aus der Hand nehmen lassen wollen und was ihre Haushaltspolitik angeht, ganz sicherlich nicht. Interessant ist aber auch wirklich, warum sich da so zwei Staaten, die sich ja eigentlich doch so nah sind wie Frankreich und Deutschland, auch was die Architektur der EU angeht, warum die sich hier so grundsätzlich konträr gegenüberstehen.
Wenn man politisch sich da ein bisschen, ja jetzt auch Sarkozy und Merkel nicht 1000 Meilen entfernt voneinander sind sonst, ne?
Genau, aber wenn man sich da mal ein bisschen einliest, dann erfährt man ganz schnell, wenn man da in die Geschichte der Europäischen Union guckt, dass eigentlich das ganze System, was sich mit Finanzen und gemeinsamen Märkten beschäftigt in der EU, dass das auf deutschen Ideen beruht, dass zum Beispiel die EZB, die Europäische Zentralbank, ganz klar nach dem Muster der Bundesbank strukturiert und aufgebaut ist.
Auch mit Staatsferne und nicht regierbar reinregieren in die Währung und Stabilität und so weiter, ne?
Ja. Und Merkel hat auch einen ganz schönen Satz gebracht, wo sie dem widerspricht, der Idee einer gemeinsamen Wirtschaftsregierung. Wir sind diese Wirtschaftsregierung. Mhm. Da konnte man sie leicht missverstehen. Letztendlich meinte sie aber schon die europäischen Staats- und Regierungschefs.
Nicht Deutschland.
Die bisher immer den Finanzministerrat in dieser Wirtschaftskrise auch oft abgelöst haben, wenn darüber diskutiert wurde, was
also
zu tun ist.
Also morgen die Möglichkeiten und Vorstellungen zur Wirtschaftsregierung um 8 Uhr bei uns?
Genau, um 8.
Okay.
Machen wir das.
Und noch mehr Business?
Mehr
Economy?
Mehr Business,
oder
mehr Economy.
Lass was mal beschäftigt kurz uns sonst morgen, Neil?
Ja, ich habe natürlich einen schlauen Zettel mitgebracht. Ich versuche gerade, das zu finden, was vielleicht anknüpfen könnte.
Ach, du kannst auch so eine Freestyle-Überleitung machen zu was ganz anderem.
Naja, Cloud Computing, auch eine Sache, nicht nur ein Begriff, ein großes Geschäftsmodell ja auch für viele. Wir fragen morgen irgendwie, inwieweit Cloud Computing sich schon durchgesetzt hat oder ob wir nicht alle auf dem Boden geblieben sind und nicht in diese Wolke, so zu dieser Wolke hochgesprungen sind. Also Frage mal kurz hier an die Redaktionskonferenz, wer nutzt das, außer vielleicht mal ein Google-Dokument in der Redaktion?
Ja, für große Dateien habe ich das schon mal benutzt.
Was für große Dateien? Um große Dateien zu speichern, nicht wahr?
Speichern, ja.
Ist das schon Cloud Computing? Wenn man Dateien einfach nur, die jetzt nicht in eine E-Mail passen, wenn man die hochlädt, das andere die runterlädt, ist das schon Cloud Computing? Oder
kommt auf den Speicher an.
Das ist ja das Interessante an dem Thema, deshalb haben wir es morgen ja auch im Programm, im Medienquadranten um 8.30 Uhr.
Ach, du hast es vorbereitet.
Weil da nämlich noch nicht klar definiert ist, dieser Begriff, was sich darunter eigentlich fassen lässt.
Oh je, Mene, ich sehe gerade auf die Uhr. Wir haben noch exakt 40 Sekunden Zeit, um unseren abschließenden Titel anzusagen. Sehr interessant, Redaktionskonferenz, dass wir viele Sachen, die wir eigentlich noch machen wollten, heute gar nicht mehr geschafft haben. Vielen Dank, Franziska Zecher von den Nachrichten, Nail Al-Saidi aus der Redaktion,
bitte.
Manfred Hilling und Marien Balko. Wir sind alle aus der Redaktion. Und was hören wir jetzt?
Und wir hören nochmal Broken Social Scene mit dem Titel All to All.
Super, Ben.